Herzlich willkommen zum fast letzten Akt der 17. Ausgabe von Sprachsalz. Es freut mich sehr, dass ich zum Abschluss, also zu meinem Abschluss sozusagen und auch zu deinem, noch die Möglichkeit habe, Lorenz Langenecker anzumoderieren. Ich habe eine kleine Geschichte vorbereitet. Bevor ich Lorenz beim Festival dieses Jahr getroffen habe, hatte ich vergessen, dass ich ihn bereits vor ein paar Jahren, und zwar entweder auf der Buch Wien oder auf der Leipziger Buchmesse gesehen habe. Das haben wir beide auch nicht zusammen wieder dann eruieren können, wo das war. Und zwar, es war der letzte Tag auf der Messe, Sonntag, im Österreich-Café. Und was mir da vor allem noch in Erinnerung ist und warum ich mir das gemerkt habe, weil nämlich der Jochen Jung, der Verleger von Lorenz, der auch diesen Jung und Jung Verlag hier gegründet hat, saß in der ersten Reihe und hat wirklich wie so ein Fußballfan, der gerade dem Sieg seiner Mannschaft zusieht, vollkommen begeistert und gebannt der Lesung zugehört. Und ich habe mir dann damals gedacht, es muss schön sein, wenn der eigene Verleger so begeistert von einem ist. Und vielleicht die Frage dann, was einen so begeistert an der Literatur von Lorenz Langenecker? Und für mich sind das knappe Texte voller Plastizität und Präzision, die einem das Gefühl geben, dass man selbst im Roman anwesend ist. Und diese, wie ich sagen würde, unaufgeregte Literatur, die von einem sehr genauen Beobachter stammt und voller Ironie und Liebe zum Detail steckt. Und ich wünsche ganz viel Vergnügen. Dankeschön.
Vielen Dank, Boris. Ich werde das gegen meinen Verleger verwenden in Zukunft. Seine Begeisterung. Ich habe einen Zeugen. Ja, schönen guten Nachmittag, Abend, je nachdem, ob Sie schon beim Weißwein sind oder noch beim Kaffee. Ich freue mich sehr, hier zu sein, noch einmal hier zu sein. Wer war am Freitag schon mit mir da? Ich lese anderes. Sie müssen nicht rausgehen. Ich beginne auf Wunsch, das ist irgendwie auch neu, aber ich finde das gar nicht so ein schlechtes Konzept, auf Wunsch des Moderators lese ich zuerst eine Stelle aus diesem Buch, bei 30 Grad im Schatten, das ist schon ein etwas älteres. Es bietet sich deshalb an, ich sage das jetzt trotzdem, obwohl der Verleger zum Beispiel, der schon erwähnte, immer Angst hat, dass es die Leser und Leserinnen erschreckt, wenn man das sagt, deshalb steht es auf keinem Buch. Der Protagonist dieses Buches heißt Jakob Walter und der Protagonist des neuen Romans, der jetzt gerade erschienen ist, Jahr ohne Winter, heißt Jakob Walter. Und die Ehefrau von Jakob Walter heißt Edith, die hat in diesem Buch ihn gerade verlassen und in diesem Buch muss er sich auf die Suche nach ihr machen. Das spielt 5 Jahre später und er kriegt den Auftrag, seine Ex-Frau zu finden, aber dazu später. Hier ist sie noch nicht seine Ex-Frau, aber sie ist vor kurzem nicht nach Hause gekommen. In eigentlich ihre Wohnung ist sie nicht nach Hause gekommen, was ihn dann dazu veranlasst hat, die Wohnung ebenfalls zu verlassen. Und ich steige jetzt ein, da ist er bereits auf einer Fähre von Ancona nach Patras, Griechenland. Da spielt dann auch einen großen Teil des Buches in Griechenland. Mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht zu sagen. Walter drückt mit der Schulter die Tür zum Oberdeck auf. Kaum tritt er aus dem geschützten Innenraum, peitscht ihm der Wind ins Gesicht. Die Sonne ist untergegangen. Es ist immer noch warm, aber in der Nacht wird er seinen Schlafsack brauchen können. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr setzte er mit Edith auf der Fähre von Genua nach Palermo über. Es war ein später Sommerurlaub, Anfang September, nachdem die Schule überall wieder begonnen hatte und die Strände sich entvölkert hatten. Die Fähre war kleiner als diese. Edith hatte eine Zweierkabine gebucht. Walter fühlte sich im Schiffsrumpf nicht wohl. Unter ihnen öffnete sich die schwarze Tiefe des Meeres, über ihnen türmte sich das Schiff auf. Der Gang, der zur Kabine führte, war so schmal, dass zwei Menschen nicht aneinander vorbeigehen konnten. Überall klebten selbst leuchtende Pfeile, die im Notfall den Weg zu den Sammelpunkten wiesen. Walter musste sich ins Bett legen, damit Edith sich umziehen konnte. Er beneidete die Passagiere, die sich auf dem Oberdeck unter freiem Himmel einrichteten und stand die halbe Nacht an der Reling, die weißen Schaumkronen auf den Wellen, der Mond, der zwischen den Wolken auf- und abtauchte, das dumpfe Dröhnen des Motors und der warme, mit Dieselgeruch durchsetzte Wind im Gesicht. Er konnte nicht genug davon bekommen. Edith war unzufrieden, weil er den ersten Urlaubstag im Hotel verschlafen hatte, statt mit ihr durch die Stadt zu streifen. Macht er sich etwas vor, wenn er glaubt, dass damals noch alles in Ordnung war? Eine Beziehung kann an einem Sonntagmorgen auseinandergehen, aber nicht zerbrechen. War Ediths Ärger ein Zeichen, das er übersehen hatte? Als Walter endlich einen Weg auf das hintere Deck findet, passiert die Fähre bereits die Hafenausfahrt. Die zwei kleinen Leuchttürme blinken grün und rot. Er ärgert sich, dass er nicht gleich an Deck gegangen ist, nachdem er sich im Kriechgang in einer ungeordneten Kolonne mit den anderen Passagieren über die lange Treppe hinauf zur Rezeption gezwängt hatte. Diesmal brauchte er keine Kabine zu beziehen, aber die Restaurants und Läden, das Kino und die Bar mit der kleinen Bühne, auf der ein Alleinunterhalter sein elektronisches Klavier aufbaute, haben ihn aufgehalten. Erst als die Motoren ihr dunkles Grollen mit einer leichten Vibration durch die Wände und Decken schickten, machte er sich auf den Weg nach draußen. Er erinnert sich, wie er in Genua beim Ablegen mit Edith über der Landeklappe stand, die von dicken Eisenketten hochgezogen wurde. Das Wasser schäumte weiß auf, der Abstand zwischen Schiff und Hafen wurde langsam größer. Walter überkommt ein mulmiges Gefühl. Es ist, als ob ihm erst hier die Brise um die Ohren, der Dieselgeruch in der Nase, die aufeinander gestapelten Häuser am Hafen von Ancona im Blick, die Tragweite seines Handelns bewusst wird. Es ist Dienstagabend. Vor zwei Tagen wartete er vergeblich auf Edith. Er wollte Marcel besuchen und verbrachte einen Abend mit Jonas. Er fuhr mit dem Zug nach Ancona und folgte den Wegweisern, die ihn, weil sie für Autofahrer gemacht waren, entlang mehrspuriger Straßen zum Hafen führten. Im Fährenterminal kaufte er sich eine Fahrkarte. An der Bar trank er unter Lastwagenfahrern und heimkehrenden Sommerurlaubern einen Espresso. Im Radio wurden die Staukilometer verlesen. Eine halbe Stunde später betrat er über die Landeklappe die Fähre und hier steht er jetzt. Um ihn herum Wasser, an Land werden die Häuser kleiner und die ersten Lichter gehen an. Er hat es sich schon vorgestellt, wie es wäre, wegzufahren ohne Plan und Ziel. Vor 5 Jahren, als Rolf verschwand, verbrachte er eine unruhige Nacht in Locarno. Es war ein Spiel und es war eine beruhigende Vorstellung, dass die Möglichkeit bestand, von einem Tag auf den anderen zu verschwinden. Nun ist das Spiel ernst geworden und es ist so gekommen, wie es kommen musste, unüberlegt und ungeplant. Vor dem Eingang zu den Restaurants zögert Walter. Links geht es in den Selbstbedienungsteil, rechts steht ein Kellner mit erwartungsfrohem Blick. Walter lässt sich an einen Tisch am Fenster führen. Es ist schon nach 10. Der Speisesaal, die Bezeichnung beschreibt den Raum trotz livrierter Kellner treffender, denkt Walter, hat sich geleert. Am Nebentisch sitzen ein Mann und eine Frau in seinem Alter. Er hält ihre Hand, sie trägt einen kleinen Ring, auf dem ein Steinchen, vielleicht ein Diamant, das Licht der Leuchtstoffröhre bricht. Die Feierlichkeit in ihren Gesichtern steht im Widerspruch zu ihrer Kleidung, die auf den Zweck hin gefertigt wurde, beim Wandern durch Berge oder Städte Hitze und Regen zu trotzen und dabei optimalen Tragekomfort zu bieten. Der Mann winkt eine Kellnerin an den Tisch. Er fragt nach Champagner. Die Kellnerin zeigt ihm in der Getränkekarte das Angebot. Er bestellt eine Flasche und macht dazu eine Geste, die ihm etwas zu groß gerät. Das verlegene Lächeln auf dem Gesicht seiner Begleiterin bemerkt er nicht, ihren geflüsterten Einwand überhört er, obwohl er seiner Geliebten gegenüber sitzt und ihn das allem Anschein nach glücklich macht, versucht er die Kellnerin zu beeindrucken. Ihm selbst fällt der Widerspruch zwischen seinen Gesten und Handlungen nicht auf, denkt Walter. Er glaubt daran, dass der Champagner ein weiterer Liebesbeweis für seine Verlobte ist. dass sie sich wehrt und ihm verständlich machen will, dass sie schon genug getrunken hat, nimmt er als Bestätigung. Er versucht, mit seiner Bestellung eine Entsprechung für ihre verschwenderische und unvernünftige Liebe zu finden. Vielleicht hätte er, überlegt sich Walter, wenn er mit Edith ausging, häufiger eine Flasche Champagner oder eine zweite Flasche Wein bestellen sollen, ohne sie zu fragen. Vielleicht ist sie nicht so vernünftig, wie sie vorgibt. Mit ungelenken Gesten hätte er Edith allerdings nicht beeindrucken können. Sie durchschaut jede Verstellung, jede bewusste und unbewusste Täuschung. Kam sie deshalb nicht nach Hause? Hat sie ihre Beziehung als Täuschung entlarvt? Haben sie in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, nur so getan, als ob? Aber wenn sie sich tatsächlich so lange etwas vorgemacht haben, worin unterschied sich das dann von einer echten Beziehung? Am Anfang steht der Wunsch, auf ihn folgt die Behauptung und die Behauptung führt schließlich zum Resultat. Junge Menschen brauchen mehrere Jahre, in denen sie so tun, als ob sie erwachsen sind, um es zu werden. Auch der Anfang einer Beziehung ist nichts anderes als eine große Behauptung. Die Verliebtheit macht es zwei Menschen leicht, einander zu glauben, dass es niemanden gibt, der ihnen näher steht, dass sie alles teilen wollen. Es wird ein Zustand beschworen, der sich erst nach vielen Jahren einstellen kann. Eine Beziehung braucht den Glauben daran. Ohne dass sich zwei Menschen glauben, was sie sich gegenseitig vormachen, halten sie es nicht lange miteinander aus. Das Spiel gehört zur Zweisamkeit. Eine Beziehung erträgt die Unerbittlichkeit ständiger und immerwährender Ehrlichkeit nicht. Vielleicht hat Edith den Glauben an ihn verloren, denkt Walter, weil es ihm nicht gelang, ihr etwas vorzumachen. Die Dauer ihrer Beziehung ist ihnen zum Verhängnis geworden. Sie kennen einander inzwischen so gut, dass es ihnen unmöglich geworden ist, sich etwas vorzuspielen. Hätte Walter mit der gleichen Geste wie der Mann am Nebentisch eine Flasche Champagner bestellt und dazu mit dem Finger geschnippt, hätte Edith ihn ausgelacht und das durchaus zu Recht, wie Walter sich eingesteht. Auch ihm wäre die Lächerlichkeit der Geste nicht verborgen geblieben. Edith und er waren schlechte Spieler. Sie verdarben sich gegenseitig die Freude an der Verstellung. Genau das ist das Problem. Sie haben ihre Spiele nicht ernst genug genommen. Walter überlegt, ob er Edith eine weitere Nachricht schicken soll. Nachdem sie seinen Vorschlag, eine Wohnung zu mieten, ins Lächerliche gezogen hat, bleibt ihm wenig Hoffnung, dass sie seine Spieltheorie auf mehr Verständnis stoßen wird, wenn er versucht, sie in wenigen Zeichen darzulegen. Er schreibt die Nachricht aus Trotz und ein bisschen auch aus Stolz auf seinen Gedanken, wie er sich selbst eingestehen muss. Wir müssen unsere Spiele ernster nehmen, uns glauben, was wir uns vormachen. Vor dem Abschicken zögert er, liest die Zeilen noch einmal durch, und als er sich nach einigem Hin und Her dazu entschließt, den Knopf für Senden zu drücken, stellt er erleichtert fest, dass der Siegeszug der Mobilfunktechnologie die Hohe See noch nicht erreicht hat. Der fehlende Empfang nimmt Walter die Entscheidung ab. Er befindet sich außerhalb der gewöhnlichen Ordnung, was seiner Situation durchaus entspricht. Er gratuliert sich zum Entschluss, die Fähre zu nehmen. Die Vorstellung, dass er sich auf hoher See befindet, beruhigt ihn, auch wenn es sich nur um die Adria handelt, ein schmaler Streifen auf dem Leuchtglobus, den er als Kind mit geschlossenen Augen kreisen ließ, um mit dem Zeigefinger darauf hinabzustechen und sich vorzustellen, wie es wäre, da zu sein, wo die Fingerspitze die Erdrotation stoppte. Die Fähre befindet sich weit genug von der nächsten Küste entfernt, dass Walter kein Leuchten und kein Strahlen erreicht. Seine Welt ist auf einige Tonnen Stahl reduziert, die genügend Wasser verdrängen, um den Auftrieb an die Meeresoberfläche zu gewährleisten. Die vom Straßenstaub gezeichneten und mit exotischen Beschriftungen bedruckten Planen im Rumpf des Schiffs sind Walter näher als der orange Schriftzug auf dem sauber gespritzten Lastwagen, dessen fiepender Rückwärtsgang jeden Morgen pünktlich um 6:30 an seinem Schlaf kratzte, wenn er sich unter seinem Schlafzimmerfenster an die Laderampe des Supermarkts herantastete. Es singt nicht das Küchenradio, sondern der Alleinunterhalter. Und falls es sich dabei nicht um eine Legende handelt, darf sich das Paar am Nebentisch vom Kapitän trauen lassen. Sein Vorgesetzter, der nach zwei vergeblichen Versuchen der Sekretärin selbst zum Hörer griff, ist weit weg. Sein Ärger über das unentschuldigte Fernbleiben des Mitarbeiters lief ins Leere. Er kann die Verbindung mit Walter frühestens wieder aufnehmen, wenn die Fähre sich am nächsten Abend der griechischen Küste nähert. Der Mann Am Nebentisch wird beim Nachschenken vom Aufperlen des Champagners überrascht. Er schlürft den Schaum vom Glasrand. Als er den Kopf wieder hebt, blickt er sich vorsichtig um. Das Lachen der Frau hat ihm die Diskrepanz zwischen der Eleganz des Getränks und der Plumpheit seines Versuchs, ein Missgeschick zu verhindern, deutlich gemacht. Als sich ihre Blicke treffen, erkennt Walter im entschuldigenden Lächeln des Mannes den Stolz über die reflexschnelle Abwehr einer Gefahr. Er wünscht dem Paar einen schönen Abend und macht sich auf den Weg an Deck. Es ist Zeit, sich einen Schlafplatz in einer windgeschützten Ecke zu suchen. An der Bar kauft er eine Flasche Rotwein. Sie wird ihm helfen, seine Gedanken zu entkommen, falls der Schlaf zu lange auf sich warten lässt. Vor der kleinen Bühne des Alleinunterhalters wiegen sich einige ältere Paare im Takt. Andere halten sich an den Händen. Walter steigt die Treppe hinauf zum Oberdeck. Und ich steige jetzt, weiß nicht ob auf, aber um, ins neue Buch. Das erste Kapitel lese ich nicht, das habe ich am Freitag gelesen. Ich steige jetzt mit dem zweiten ein, aber ich glaube, man versteht das trotzdem. Walter konnte sich nicht erklären, weshalb sein Telefon klingelte. Gewöhnlich schaltete er es aus, bevor er sich frühmorgens ins Bett legte. Er musste es vergessen haben. Hätte es nicht geklingelt oder wenigstens nur vibriert, er hätte kein Flugzeug bestiegen, er wäre nicht um die Welt geflogen, er säße nicht hier an diesem Strand. Vor ein paar Tagen aber, wie lange ist es her, riss ihn der gezupfte Dreiklang seines Klingeltons kurz nach 8 unsanft aus der ersten Tiefschlafphase. Er griff auf den Nachttisch, kein Telefon. Er stieg aus dem Bett. Ein Spatz saß auf dem Fensterbrett da, wo er manchmal ein paar Körner hinlegte und schaute ins Zimmer. Das Telefon steckte noch in der Hosentasche. Er nahm die Jeans vom Stuhl, ein Bein war verdreht, die Naht rot. Durch den dünnen weißen Stoff der Tasche leuchtete der Bildschirm. Es dauerte eine Weile, bis er die richtige Öffnung fand, um hineinzugreifen. Und er wunderte sich über seine Hektik, wo er doch gar nicht telefonieren wollte. Am wenigsten mit einer unbekannten Nummer. Er wischte über den Bildschirm und meldete sich mit seinem Nachnamen. »Ich bin es.« »Ja? Bist du es?« Walter erkannte die Stimme der Frau nicht. Sie war dünn und kraftlos. »Wer ist da?« »Jakob, erkennst du mich nicht?« »Es tut mir leid. Ich bin es, Ursula.« Walter trat ans Fenster. Der Spatz flog auf. Weshalb rief Ediths Mutter ihn an? Er hatte sie vor fast 5 Jahren zum letzten Mal gesehen, an jenem Sonntagnachmittag kurz vor dem Scheidungstermin, weil Edith ihn darum bat, dass sie ihre Mutter noch einmal gemeinsam besuchten, wie sie es 10 Jahre lang in loser Regelmäßigkeit getan hatten. Sie lebten damals schon seit Monaten getrennt, aber Edith erklärte ihm, dass ihre Mutter sich von ihm verabschieden wollte, bevor sie endgültig auseinanderging. Er sei ein wichtiger Teil gewesen, auch in ihrem Leben. Verabschieden. Als ob er sterben würde, hatte Walter damals gedacht. Oder sie. Wie geht es dir? Ursula war eine resolute Dame. Walter konnte nicht glauben, dass die brüchige Stimme zu ihr gehörte. Es musste schlecht um sie stehen, dachte er. Weshalb würde sie ihn sonst anrufen? Vor 5 Jahren hatte sie einen Kuchen gebacken, Apfel mit Zimt. Walter erinnerte sich noch gut, wie Edith ihre Mutter nach dem ersten Bissen vorwurfsvoll angeschaut hatte. Rosinen. Inzwischen musste sie doch wissen, dass Walter keine Rosinen mochte. Aber noch während sie kaute, wurde ihr bewusst, dass es keine Rolle mehr spielte, was ihr Mann mochte, weil er in wenigen Tagen ihr Ex-Mann sein würde. Und sagte nichts. Wie alt war Ursula jetzt? 3 Jahre älter als seine Mutter, 69. Er passte die Lautstärke seines Telefons an, um sie besser hören zu können. »Hast du wieder Arbeit gefunden?« Machte sie sich immer noch Sorgen um ihn? Er war aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden, nachdem Edith ihn verlassen hatte, nicht ganz freiwillig. Er war mehr als 2 Wochen nicht zur Arbeit erschienen, ohne sich zu entschuldigen. Auch nachdem er aus Griechenland zurückgekommen war, hatte er keine Lust auf lange Erklärungen. Boxler, der ihn schätzte, war es zu verdanken, dass er nicht fristlos entlassen wurde. Sie einigten sich, das Dienstverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen aufzulösen. Seinen Urlaub hatte Walter bereits aufgebraucht. Danach war er mehrere Monate auf Arbeitssuche. »Weshalb rufst du an?« Ich bin krank. Also doch, dachte Walter. So alt hatte Ursula in den letzten 5 Jahren nicht werden können, dass ihre Stimme, mit der sie ihr halbes Leben lang den Turnverein organisiert hatte, kaum mehr zum Telefonieren reichte. Ich brauche deine Hilfe. Nach dem Sandwich bricht Walter zu einem Spaziergang auf. Das Sandwich hat er im ersten Kapitel gegessen. Und er sitzt an einem Strand in Australien. So viel kann ich vielleicht auch noch sagen für die Leute, die sich jetzt noch nicht auskennen. Nach dem Sandwich bricht Walter zu einem Spaziergang auf. Der leere nächtliche Strand gefällt ihm besser als das Treiben tagsüber. Das Mondlicht spiegelt sich auf dem Wasser, die Wellen rauschen. Ein lauer Wind bläst ihm von hinten die Haare ins Gesicht. Er tritt in den Wehrturm einer Sandburg, die von den Wellen schon halb geschliffen ist, das Tagwerk eines Kindes. Er weiß nicht, ob er müde ist. Er ist einen Tag und eine Nacht lang im Flugzeug gesessen und kurz nach 11 Uhr morgens gelandet. Für ihn, der nur widerwillig fliegt, eine Ewigkeit. Als er in Zürich an Bord gegangen war, konnte er sich nicht vorstellen, dass er jemals ankommen würde. Eine Wolke schiebt sich vor den Mond, die Nacht wird dunkler, vor ihm liegt ein armdicker Ast, der von der Brandung angespült worden sein muss. Erst wenige Schritte davor erkennt er den Knick im Ast als blutige Wunde. Fast gleichzeitig dreht die Schlange den Kopf in seine Richtung, er weicht erschrocken zurück. Wenige Stunden nach dem Anruf von Ursula stand Walter an ihrem Bett. Er trug Einweghandschuhe und einen Mundschutz. Er zweifelte nicht daran, dass sie Hilfe brauchte, aber er verstand nicht, weshalb sie sich ausgerechnet an ihn wandte. Sie nahm seine Hand zwischen ihre Hände, lächelte, kein Haar auf dem Kopf, dunkle Augenringe, hohle Wangen, selbst ihr Fuß, der unter der Decke hervorschaute, sah krank aus. »Du musst Edith finden.« Walter schaute aus dem Fenster, ein Baum, ein Stück Wiese, eine Parkbank, auf der ein Patient saß, in der einen Hand eine Zigarette, in der anderen den Infusionsständer. Es war ein milder Tag, nicht mehr Winter, noch nicht Frühling. Warum muss ich Edith finden? Weil ich sonst sterbe. Weißt du nicht, wo sie ist? Ruf sie an. Das geht nicht. Du hast doch ihre Nummer. Ihr Telefon ist ausgeschaltet. Warte, bis sie es einschaltet. Ich kann nicht warten. Warum ist ihr Telefon ausgeschaltet? Akute myeloische Leukämie. Der Mundschutz, Ursulas leise Stimme, ihr eingefallenes Gesicht. Walter musste an E.T. denken, einen der ersten Filme, den er im Kino gesehen hatte. Ursula erklärte ihm, dass der Arzt in den Datenbanken keinen passenden Stammzellenspender gefunden hatte und weil sie keine Geschwister hatte, wollte es der Arzt mit einer haploidenten Transplantation versuchen, bei der nur die Hälfte der humanen Leukozytenantigene übereinstimmten. Das Risiko einer schweren Abstoßungsreaktion war bei einer solchen Spende zwar höher, dank Therapiefortschritten und der Möglichkeit, einzelne Zellen auszusortieren, war es trotzdem nicht hoffnungslos. Es war ihre einzige Chance. Zellen aussortieren? Ich habe dir ein Flugticket gekauft. Was hast du? Hier. Ursula zeigte auf den Nachttisch. Walter erkannte das Logo der Fluggesellschaft. Er nahm den Zettel zur Hand, blätterte sie durch. Sein Name, korrekt geschrieben. Ursula wusste noch, wann er Geburtstag hatte, auch das Jahr. Das Abflugdatum war am übernächsten Tag. Von Zürich nach Cairns, zweimal umsteigen, Reisedauer 28 Stunden und 17 Minuten, der Rückflug eine Woche später, 2832 Franken 60. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, gute Reise. Australien war für Walter ein anderer Planet. Er erinnerte sich gut an sein kindliches Staunen, als ihm seine Mutter erklärt hatte, dass die Menschen auf der anderen Seite der Welt nicht auf dem Kopf standen. Was machte Edith in Australien? Du musst sie abholen. Ursula hatte schon früher oft seltsame Ideen gehabt. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, halfen keine vernünftigen Argumente. Aber Edith für ein kleines Vermögen in Australien abzuholen, das war verrückt. Walter setzte sich auf den Stuhl am Fenster. Edith kann alleine fliegen. Sie macht einen Meditationskurs. Und? Eine Schweigemeditation. Wie lange? 30 Tage. Weiß sie, wie es dir geht? Ich kann sie nicht erreichen. Hat sie keine Nummer hinterlassen? Doch, aber es hebt niemand ab. Gib mir die Nummer. Das Meditationszentrum liegt in der Nähe von Cairns an der Ostküste. Schick jemanden vorbei. Das mache ich doch. Ursulas Kopf sank ins Kissen, das Reden strengte sie an. Walter reichte ihr die Schnabeltasse. Sie trank in kleinen Schlucken, ein Tropfen lief ihr über das Kinn und den Hals in den Ausschnitt ihres Nachthemdes. Seit Jahren macht sie diese Meditation. Sie spinnt. Was ist mit Gabriela? Dafür sind beste Freundinnen da. Er starrte auf die Flugdaten. Ursula hatte Fakten geschaffen, ohne ihn zu fragen. Sie hatte ihn gebeten, ins Krankenhaus zu kommen, so schnell wie möglich. Den Grund wollte sie am Telefon nicht nennen, aber die Dringlichkeit war nicht zu überhören. Walter versprach, den nächsten Zug nach Zürich zu nehmen und notierte sich den Krankenhaustrakt und die Nummer des Zimmers, in dem sie lag. Kaum hatte sie das Gespräch mit ihm beendet, musste Ursula im Reisebüro angerufen haben. Er war wütend. Was erlaubte sie sich? Es tut mir leid, das kann ich nicht. Wir sind geschieden. Walter stand auf und legte die Zettel auf den Nachttisch. Ihr wart 10 Jahre verheiratet. Ich muss arbeiten. Im Moment, als er den Satz aussprach, wusste er, dass er verloren hatte. Die Arbeit war kein ausreichender Grund, die Reise nicht anzutreten. Bildete er sich nur ein oder huschte ein Lächeln über Ursulas Gesicht? Sie sagte nichts, schloss die Augen und seufzte leise. Plötzlich kam ihm das Ganze wie schlechtes Theater vor. Er schämte sich für den Gedanken. Vor ihm lag eine todkranke Frau. Das war keine Inszenierung. Und doch beschlich ihn eine Ahnung, dass Ursula mit ihrer Bitte mehr bezweckte. Aber mehr als was? Mehr als die Rettung ihres Lebens? Oder die letzten Stunden im Beisein ihrer Tochter verbringen zu dürfen? Wünschte sie sich auch 5 Jahre nach ihrer Trennung noch, dass Edith und er sich versöhnten? Glaubte sie, dass ihre Krankheit wenigstens dafür gut sein könnte? Oder warum sonst war sie überzeugt, dass er der einzig Richtige war, um Edith nach Hause zu holen? Walter machte einen großen Bogen um die Schlange, obwohl sie ihm offensichtlich kaum noch gefährlich werden kann. Nach wenigen Schritten kehrt er um und nähert sich ihr von der anderen Seite. Die Neugier ist stärker als die Angst. Außer hinter Sicherheitsglas im Zoo hat er noch nie eine so große Schlange gesehen. Die Zunge hängt ihr aus dem Mund, auf dem Rücken ist sie grün gezeichnet, der Bauch ist hell. Walter macht ein Foto. Falls er später an der Bar mit jemandem ins Gespräch kommt, hat er etwas vorzuzeigen. Ich springe jetzt ein rechtes Stück, bevor ich noch die letzte Stelle lese. In diesen Seiten dazwischen besucht Walter dieses Meditationszentrum und trifft Edith da nicht an, sonst wäre der Roman dünn geworden. Weil diese Gruppe meditiert, die meditiert mit einem Aborigine losgezogen ist und irgendwo im Outback weiter meditiert. Und es eigentlich hoffnungslos ist, sie zu finden in dem Fall. Der Zufall will es dann, der Zufall, er trifft, also beim Weggehen trifft er einen Mann an, Chris, mit dem kommt er ins Gespräch. Der nimmt ihn mit zurück in die Stadt, da vom Meditationszentrum mit dem Auto. Es gibt dann einen Unfall, bei dem der Hund von Chris ums Leben kommt. Das verbindet die zwei dann schon ein Stück weit. Und über Chris, also von Chris wird er verwiesen an Tarka. Tarka ist ein Freund von Chris und ein Aborigine. Und da lese ich jetzt noch ein Stück, wo die zwei sich kennenlernen, Walter und Tarka. Tarka führt eine Tankstelle. Wie auf ein Zeichen laufen die drei Kinder plötzlich davon. Dann erst hört Walter, wie eine Autotür zugeschlagen wird. Als er um die Hausecke biegt, sieht er, wie ein Schatten in der Tankstelle verschwindet. Die Kinder stehen auf halbem Weg zwischen dem alten Jeep und der Tür. Erschrocken und enttäuscht starren sie durch die Scheibe der Tankstelle, hinter der sich ein Mann mit dem Rücken zum Fenster in einen Bürostuhl fallen lässt. Walter geht zu dem Tankwart, der ihm bestätigt, dass es sich um Tarka handelt. Die Warnung, dass er ihn im Moment besser in Ruhe lässt, wäre nicht nötig. Tarka komme gerade von einem Treffen mit der Stadtverwaltung zurück, das offensichtlich nicht zu seiner Zufriedenheit gelaufen sei, ob er einen Kaffee wolle. Walter hat Mühe, den Tankwart zu verstehen. Er spricht undeutlich und leise, als ob das Reden für ihn keine alltägliche Übung, sondern eine Anstrengung ist. Er ist jung und stark, weißblonde Haare auf den braun gebrannten Armen, Spuren von Straßenstaub und Öl an den Fingern und auf der Stirn. Lässig an die Zapfsäule gelehnt, mit Sonnenbrille und Zahnstocher im Mundwinkel, könnte er das Titelblatt jeder einschlägigen Zeitschrift schmücken. Milch, Zucker? Walter nickt. Nur Milch. Der Tankwart ist sich seiner Wirkung nicht bewusst, denkt Walter, als er mit der dampfenden Tasse zurückkommt. Vermutlich ist er jedes Mal überrascht, wenn eine Frau, der die Windschutzscheibe wäscht, ihm mit dem Trinkgeld ihre Karte zusteckt. Von Männern ganz zu schweigen. Beim nächsten Kunden beobachtet Walter, wie der Tankwart beim Rechnen die Finger zu Hilfe nimmt und sich abwendet, um die Summe in Ruhe zusammenzuzählen. Walter sieht, wie es hinter seiner Stirn arbeitet, während er Finger für Finger addiert. Der Putzlappen gerät ihm dazwischen. Er schmeißt ihn in einen Eimer und fängt noch einmal von vorne an. Die Sonne ist hinter der Tankstelle untergegangen. Walter sitzt seit Stunden auf der Bank. Die Kinder haben ihr Interesse an ihm bald verloren. Die braunen Ränder in der Tasse sind getrocknet. Einmal, auch das ist bereits wieder lange her, hat Taka die Tür geöffnet und eine für Walter unverständliche Anweisung gerufen, worauf der Tankwart hinter dem Haus verschwand und erst zurückkam, als das nächste Auto vorfuhr und er an der Zapfsäule gefragt war. Als Walter nicht mehr damit rechnet, geht die Tür neben ihm doch noch auf. Es ist dunkel geworden. Walter hat bereits überlegt, wo er die Nacht verbringen könnte, ob er per Anhalter zurück in die Stadt fahren oder hier auf seiner Holzbank bleiben soll. Er lächelt, ja, die Bank, auf der er sitzt, ist ein bisschen zu seiner geworden. Das hat Taka davon, dass er ihn stundenlang hat warten lassen. Walter steht auf. Ein Schatten füllt den Türrahmen, bis der großgewachsene, breitschultrige Mann einen Schritt nach vorne macht und in den Lichtkegel der Lampe tritt, die über der Tür hängt. Er mustert Walter finster, was er von ihm wolle. Er vermiete weder Zimmer noch Autos, die Kühltruhe sei letzte Woche ausgefallen, er könne ihm einen Sack voll Crashed Water anbieten, bestes Quellwasser, wie der Hersteller versichere. Taka verzieht keine Miene. Er macht klar, dass der Scherz keine Einladung zum gemeinsamen Lachen ist. Walter stellt sich vor, Chris habe ihn geschickt. Bei der Erwähnung seines Freundes horcht Taka auf. Chris? Which Chris? Walter hat keine Ahnung, wie seine Bekanntschaft mit vollem Namen heißt. Kennt Taka tatsächlich mehrere Chris, die in Frage kommen? Chris with Donkey. Der Hund heißt Donkey von Chris. Chris with Donkey. Er kenne niemanden, der Esel halte. Taka schüttelt entschieden den Kopf. Walter glaubt, den Anflug eines Grinsens im Gesicht des Tankstellenbesitzers zu erkennen. Er weiß genau, von wem er spricht. Donkey the Dog. Das Grinsen wird breiter. Was jetzt, Hund oder Esel? Um die Tür nicht gleich wieder zuzuschlagen, durch die Taka aus seinem Kabuff der schlechten Laune gekommen ist, verschweigt Walter den tragischen Tod des Hundes. Er habe gehört, dass er ein guter Seifenkistenfahrer sei. Taka lacht und fasst sich an den Hinterkopf. Er könne die Narbe noch heute spüren. Er will wissen, woher Walter Chris kennt. Which Chris? Nachdem sie sich darauf geeinigt haben, dass Chris kein Esel ist, erzählt Walter, wie er ihn kennenlernte. By accident. Er schluckt. Eine exaktere Beschreibung ihres Aufeinandertreffens gibt es nicht. Taka setzt sich auf die Bank. Er hat Chris schon lange nicht mehr gesehen. Wie das eben so ist, die Arbeit, die Enkel, er kommt hier nicht weg, schade eigentlich. Und dass Chris nicht durch die halbe Stadt fährt, um voll zu tanken, ist verständlich. Walter wartet auf die Frage, die es ihm erlaubt, sein Anliegen vorzubringen. Taka schweigt und starrt vor sich hin. Er zeichnet mit dem Schuh mindestens Größe 47 einen Kreis in den Staub und schiebt eine haselnussgroße Kiesel in die Mitte. Immerhin bleibt er sitzen, denkt Walter, als Taka einen zweiten Kreis um den Stein zieht. Ob Walter sich mit Computern auskenne? Die Stadt fördere die Errichtung von Stromtankstellen. Er habe 2 Stunden gewartet, nur um von der zuständigen Beamtin einen Zettel mit der Internetadresse zu bekommen, wo man die Formulare findet, die auszufüllen seien. Er habe sich den ganzen Nachmittag damit herumgeschlagen. Als er endlich alle unnötigen Unterlagen beisammen hatte und sie hochladen wollte, sei die Verbindung abgestürzt. Die Beamtin habe ihm erklärt, dass sie eigentlich Zuschüsse für Weiterbildungen betreue. Erst seit der letzten Ressortzusammenlegung kümmere sie sich auch um den Energiebereich. Taka habe die Servicenummer angerufen und wieder eine halbe Stunde gewartet, bis ihm ein junger Mann erklärt habe, dass ihm kein Problem mit dem Formular bekannt sei, es müsse an seinem Computer liegen, wenn die Übertragung nicht funktionierte. Walter beobachtet, wie Taka immer kleiner wird, während er erzählt. Am Schluss ist von dem großen, stolzen Mann nicht mehr viel übrig. Es ist ihm nicht gelungen, eine Leistung, die ihm zusteht, in Anspruch zu nehmen. Er ist älter und dümmer gemacht worden, als er ist. Ob es hier überhaupt Leute gäbe, die elektrische Autos fahren würden, will Walter wissen. Taka lacht, natürlich nicht. Aber solange es keinen Strom zu tanken gäbe, werde sich das nicht ändern. Es habe hier auch keine Hühner gegeben, bevor es Eier gegeben habe, oder war es umgekehrt. Jedenfalls waren erst die Engländer hier, dann die Kamele. Erst die Engländer, dann die Kamele. Diese hätten jedoch den Vorteil, dass sie mit Wasser laufen. Taka steht auf. Walter tut es ihm gleich. Er will um jeden Preis verhindern, dass Taka wieder im Haus verschwindet. Wenn er einen weiteren Versuch macht, das Formular abzuschicken, kann es erneut Stunden dauern, bis er sich das nächste Mal zeigt. Und falls es wieder nicht gelingt, wird sich seine Laune nicht gebessert haben. Taka mustert den Besucher und fragt, weshalb Chris ihn schicke, sodass Walter sich endlich erklären kann. Wie er sehe, habe er kein Auto, das beste Benzin der Stadt könne es also nicht sein, das ihn zu ihm führe. Walter schildert Taka seine Situation. Er müsse seine Ex-Frau finden, die beschlossen habe, 30 Tage zu schweigen und dafür an einem Meditationsseminar teilnehme. Er habe das Seminarzentrum besucht, sei da aber unverrichteter Dinge weggeschickt worden, weil die Gruppe unter der Führung eines Aborigines, der sich mit Geistern auskenne, ins Hinterland aufgebrochen sei, um am richtigen Ort zu schweigen. Walter zieht die Karte aus der Tasche und faltet sie auf. Wenn ihm jemand helfen könne, denn dann er, so Chris. Er habe ihm versichert, dass Taka die Gegend kenne wie kein anderer. Die Miene des Aborigines verfinstert sich. Seine Augen werden zu Schlitzen. Ob es am Kartenausschnitt liegt, an dem Kreuz, das viel zu weit vom Kreis entfernt ist? Aber im Zwielicht der Tankstelle müsste Taka Katzenaugen haben, um Details zu erkennen. Walter hält die Karte gegen das Licht. Letztes Jahr habe das Seminar ungefähr da stattgefunden, wo sich der Kreis befinde. Es ist ein hilfloser Versuch. Taka wendet sich ab. I can't help you. Walter geht dem Aborigine nach und hält ihn am Arm zurück, bevor er durch die Tür verschwindet. Taka schnellt herum. Er ist nun wieder ganz der starke und stolze Mann, der ihn um einen Kopf überragt. Walter weicht erschrocken zurück und stammelt eine Entschuldigung. What do you want? Es ist plötzlich so viel Ablehnung in Takas Gesicht, dass Walter bereut, ihn angefasst zu haben. Hat er damit eine Grenze überschritten? Er hat keine Ahnung von den ungeschriebenen Gesetzen der Aborigines. I need your help. Listen. Taka macht einen Schritt auf Walter zu. Dieser zwingt sich, stehen zu bleiben, nicht zurückzuweichen, nicht über die Bank zu stolpern. Er sei ein Aborigine, ja. Er sei der Sohn eines Stammesältesten. Sein Vater habe versucht, mit den Traditionen zu leben, aber Walter habe keine Vorstellung davon, was das bedeute, welchen Preis er dafür bezahlt habe. Sein Vater sei im Reservat aufgewachsen. Er habe ihn das Fischen, das Spurenlesen und die Jagd gelehrt, wie er es von seinem Vater und Großvater gelernt habe. Und ja, Taka könne aus einem armdicken Stück Holz einen Bumerang zurechthauen und ihn auch so werfen, dass er zurückkomme. Und wenn genügend Vögel oder Flughunde in der Luft seien, treffe er auch einen. Nachdem sein Vater seine Mutter kennengelernt habe, habe er das Reservat verlassen. Aber um weiterhin mit den Traditionen leben zu können, sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als sich den Weißen zu verkaufen. Seine Familie habe ihr Geld fortan damit verdient, dass sie bei jeder Gelegenheit die Ureinwohner gegeben hätten. Sie hätten sich bemalt und vor gerührten Zuschauern getanzt und gesungen. Unter weißen Australiern gehöre es zum guten Ton, dass ausländische Gäste von Aborigines im Land, das längst nicht mehr ihres sei, willkommen geheißen werden. Sein Vater habe Kräuter verbrannt und die Geister beschworen, er habe sich zu dem Affen gemacht, der er nie gewesen sei. Aber am Ende des Abends habe der wahre Gastgeber, der Weiße, der die dicke Brieftasche in der Hose trug, eine Gage bezahlt, die für das Auskommen der Familie im besten Fall für ein paar Tage gereicht habe. Ob Walter sich vorstellen könne, wie erniedrigend es für ihn gewesen sei, wenn er von den hübschen, aufgeputzten weißen Kindern in einem Lendenschurz habe tanzen müssen. Dass sein Vater ihm jeden Abend Geschichten von ihrem stolzen Stamm erzählt habe, habe nichts geholfen. Die Scham sei dadurch nicht kleiner geworden. Und deshalb habe er sich mit 16 geschworen, dass er für die Weißen nie mehr den Affen mache. Es sei ihm lieber, er putze sein Leben lang Windschutzscheiben und verkaufe Benzin, als dass er die Tradition seiner Vorfahren zu Geld mache. Und wenn seine Enkel sich heute anmalten und Federn in die Haare stecken, dann täten sie es, weil Kinder sich gerne verkleiden und nicht, weil sie damit Geld verdienen müssten. Chris wisse das alles und er, Taka, verstehe nicht, weshalb er Walter trotzdem zu ihm schicke. Es tue ihm leid, dass er den Weg umsonst auf sich genommen habe, aber für Walter und seine Eheprobleme werde er seine Prinzipien nicht aufgeben. Walters erster Impuls ist es, Chris vor seinem Freund in Schutz zu nehmen. Er kann nichts dafür, es war kein guter Tag, sein Hund wurde überfahren, die Polizei hat ihn wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Aber dann wird Walter klar, dass Tarka davon ausgehen muss, dass er ein unglücklich verliebter Mann ist, der um die Welt fliegt, um seine Ex-Frau davon zu überzeugen, zu ihm zurückzukehren. No, wait. Es gehe nicht um ihn und seine Ex-Frau. Ihre Mutter liege im Sterben und brauche ihre Tochter für eine... Walter hat keine Ahnung, was Stammzelle auf Englisch heißt. Krebs, Blut, Transplantation. Tarka zögert, dreht sich aber nicht mehr um, sondern verschwindet im Haus und schließt hinter sich die Tür. Walter hört, wie der Schlüssel zweimal umgedreht wird und der Riegel einrastet. Dann geht die Lampe über der Tür aus. Er sitzt im Dunkeln. Dankeschön.